Deutschlandfunk.
Für ihn ist es psychologisch wichtig, Dinge zu besitzen.
Ownership is very important because it's what I feel is psychologically needed for success.
So hat es Donald Trump der New York Times gesagt und deshalb will er Grönland haben. Und diese ganze Debatte sorgt auf der Insel weiter für kompletten Ausnahmezustand, sagt unsere Korrespondentin Jana Sinram.
Also inzwischen kann man niemanden mehr auf der Straße ansprechen, weil es ist eine unglaubliche Medienöffentlichkeit. Das ist einfach der Wahnsinn.
Jetzt wollen VertreterInnen aus den USA, Dänemark und Grönland ja verhandeln. Wir schauen heute auf die Stimmung in Grönland und fragen uns aber auch, was könnte die EU denn anbieten, um eine mögliche Übernahme durch die USA abzuwenden?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das fragen wir uns in diesem Podcast. Es gibt persönliche Einblicke und auch die Hintergründe dazu. Es ist Mittwoch, der 14. Januar und wir produzieren die Folge um 16 Uhr. Heute soll es in Washington ein Treffen geben zwischen hochrangigen Vertretern aus den USA, Dänemark und Grönland. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat im Vorfeld gesagt:
Es ist nicht einfach gewesen, gegen diesen absolut inakzeptablen Druck von unserem engsten Verbündeten aufzustehen. Und das sieht so aus, als würde das Schwierigste noch vor uns liegen.
Wie ist die Stimmung in Grönland gerade und wie schauen die Menschen auf dieses Treffen? Das wollte ich von meiner Kollegin wissen.
Jana Sinram heiße ich und ich bin ARD-Korrespondentin im Studio in Stockholm und jetzt gerade seit Sonntag in Nuuk in der grönländischen Hauptstadt unterwegs.
Jana sagt, man kann nicht mehr einfach mit Menschen auf der Straße sprechen und die nach ihrer Haltung zu der ganzen Sache fragen. Warum nicht?
Du musst dir das so vorstellen, das ist ja eine kleine Stadt, Nuuk, ne? Ja. Also es gibt ja überhaupt nur 56.000 Grönländerinnen und Grönländer und Nuuk hat 20.000 Einwohner. Das ist ein wirklich kleiner Ort und du kannst auch nicht einfach in den Nachbarort fahren, weil den gibt's nicht. Da musst du hinfliegen oder mit dem Schiff fahren. Mhm. Und in dieser Stadt sind jetzt, ich würde sagen, so ungefähr 600 Journalistenteams von überall, also super viele deutsche Teams. Ich habe mit einer japanischen Kollegin gesprochen, mit Kollegen aus Portugal, aus Spanien, aus den Niederlanden. Also es sind wirklich jetzt gerade alle hier in Grönland, alle Medien. Und die Leute sind wirklich inzwischen, einerseits sagen sie, diese Aufmerksamkeit ist wichtig für uns, aber andererseits sagen sie, das ist für uns total überfordernd und überwältigend und wir können da jetzt inzwischen fast kaum noch mit umgehen.
Wie kriegst du dann aber doch noch Menschen, mit denen du sprechen kannst?
Also wir sind ja regelmäßig in Grönland unterwegs und das ist sowieso unsere Erfahrung. Man muss überhaupt erstmal Vertrauen aufbauen und wir haben zum Glück ja relativ gute Kontakte schon geknüpft durch frühere Drehreisen hierhin. Ich habe jetzt mehrere gute Gespräche führen können, einfach durch diese persönlichen Kontakte, dass dann Leute doch bereit waren, sich zu öffnen. Und ich aber teilweise auch vorher schon lange mit denen telefoniert habe und ihnen erklärt habe, was ich überhaupt machen will. Und dass ich einfach hier bin, um zu verstehen, wie es ihnen geht und dafür zu sorgen, dass eben nicht immer nur über Grönland gesprochen wird, sondern eben mit den Menschen.
Wie geht's denn den Menschen, mit denen du gesprochen hast? Wie blicken die auf diese ganzen US-Ambitionen, Grönland kaufen oder übernehmen zu wollen?
Die sind wirklich sehr, sehr angespannt. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es ist für uns eine richtig schwierige Zeit. Eine junge Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, die eine wirklich sehr klare Haltung hat, die hat wirklich fast angefangen zu weinen in diesem Gespräch. Und das ist nicht, weil die jetzt denken, dass jetzt morgen irgendwie amerikanische Kriegsschiffe vor der Küste auftauchen, sondern sie hat gesagt, sie fühlt sich einfach so machtlos, weil eben die Grönländerinnen und Grönländer einfach sagen, Grönland steht nicht zum Verkauf. Wir wollen nicht Teil der USA sein und es wird einfach nicht gehört, sondern diese Drohungen und diese ständigen neuen Behauptungen, wir brauchen Grönland aus den USA, das hört einfach nicht auf, die hören nicht zu.
Was halten die Menschen in Grönland, mit denen du gesprochen hast, von der EU? Haben die Erwartungen da, dass die EU ihnen irgendwie hilft oder dass sie vielleicht näher an die EU rankommen und dadurch geschützt werden?
Also die EU spielt keine Rolle. Grönland war ja sogar mal Teil der EU und ist ausgetreten wegen der Fischereirechte. Und was aber definitiv da ist, ist ein Hinschauen nach Europa und eine Dankbarkeit, dass Europa da relativ klar ist in der Haltung. Viel wichtiger ist im Prinzip hier gerade die Diskussion, wie das Verhältnis zum Mutterland Dänemark ist. Und da ist mindestens die Regierung gerade, also da sind sich alle einig und da ist gerade eine große Einigkeit, die demonstrieren mit Dänemark. Jens Frederik Nielsen, Grönlands Regierungschef, hat da ganz klar gesagt, Grönland will nicht von den USA regiert werden und wenn wir uns hier und jetzt zwischen den USA und Dänemark entscheiden müssen, dann wählen wir Dänemark. Es ist aber natürlich so, dass sehr viele Menschen in Grönland die Unabhängigkeit anstreben, fast alle. Und es gibt Uneinigkeit darüber, wie schnell das passieren soll. Und da muss man natürlich auch gucken, mit wem man spricht. Ist es die dänischstämmige Bevölkerung? Die sind natürlich eher Richtung Dänemark orientiert. Und die Inuit, die eine wirklich sehr schmerzhafte Kolonialgeschichte mit Dänemark haben, die streben eher nach Unabhängigkeit. Aber auch die wollen nicht Teil der USA werden und sagen, ja, das ist aber nicht unsere Alternative. Wir sind nicht käuflich, wir sind Grönländer und wir wollen hier selbst und eigenständig sein.
Das geht sogar so weit, dass Menschen in Grönland sagen:
If Donald Trump will buy Greenland, I will move away from Greenland.
Wenn Trump Grönland kauft, dann würde dieser Mann aus Nuuk wegziehen. Jetzt gibt's gerade auch Stimmen, die sagen: Also bevor die USA sich Grönland einverleiben, sollte die EU ja wohl lieber mal was anbieten, stärker zusammenstehen. Robert Habeck, Ex-Vizekanzler, der findet das zum Beispiel.
Immer wenn ein Land alleine gegen Amerika steht, ist Amerika stärker. Wenn sich andere Länder verbünden, hat man eine Chance.
So hat das unseren KollegInnen im Deutschlandfunk gesagt. Und er hat einen Artikel im Guardian veröffentlicht. Zusammen mit ihm.
Mein Name ist Andreas Rasbotnik. Ich bin Direktor am Heinhoff Center for Business and Governance an der Nuhr-Universität in Bode, Nordnorwegen, und beschäftige mich hauptsächlich forschungstechnisch mit Fragen zur Europäischen Union in der Arktis und wie Europa als Institution, aber auch als Kontinent sich verstärkt mit der Arktis auseinandersetzen kann und sollte.
Sein Forschungsgebiet erhält dank Trump, muss man ja fast sagen, plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit, oder?
Kann man so sagen, oder?
Ja, also ich habe schon den Eindruck.
Ich mache das jetzt schon lang und ich kann mich erinnern, als ich meinen Doktor gemacht habe in Köln und in Edinburgh, kam immer die Frage, was will man mit der Arktis? Da passiert ja nichts.
Ja, gut, die Zeiten sind vorbei, glaube ich, kann man sagen. Andreas Rasbotnik hat zusammen mit Robert Habeck, der jetzt Analyst an einem dänischen Forschungsinstitut ist, in einem Artikel im Guardian folgende Idee aufgeworfen. Die EU solle Grönland anbieten, ganz schnell, also noch in diesem Jahr oder 2027, EU-Mitglied zu werden. Und dazu muss man wissen, Grönland ist zwar Teil der NATO, aber kein EU-Mitglied. Warum also jetzt dieser Vorschlag?
Weil uns ein bisschen die europäische Reaktion auf diesen ganzen diesen Fun, der uns aus Amerika jeden Tag über Grönland über uns hineinbricht, da fehlt uns einfach die große europäische Idee. Vielleicht gibt es diplomatische Überlegungen diesbezüglich, die wir keinen Einblick haben. Aber jetzt in der öffentlichen Debatte liest man wenig, was Europas Ideen sind zu Grönland.
Und wenn wir die Idee einmal kurz ein bisschen theoretisch durchspielen, also eine schnelle EU-Mitgliedschaft dieses Jahr oder nächstes Jahr, da fragt man sich natürlich, wenn man sich die EU ein bisschen ansieht und die Prozesse, wie lange Dinge dauern, ist das ja schon eher ein unrealistisches Szenario, dass das so schnell gehen könnte, oder?
Würde ich auch meinen, wenn man eher das ehrlich betrachtet. Aber es geht ein bisschen um die Idee. Und die Idee basiert darauf, dass Europa, also die Europäische Union, seit 2008 eine Arktispolitik hat. Auch viele Mitgliedstaaten, Deutschland, Frankreich, Polen, haben politische Ideen zur Arktis. Und im Rahmen der EU gibt es zurzeit Überlegungen, diese Arktispolitik im Jahr 2026 abzudaten. Das wird Ende des Jahres passieren. Zurzeit läuft ein Consultation Process, also man kann seine Ideen einbringen, was die EU wirklich in der Arktis machen sollte. Und Membership für Grönland, es ist, wie Sie richtig erwähnt haben, vielleicht ist technisch nicht so leicht umsetzbar. Und da gibt es ja auch sehr viel komplexe Fragen innerhalb der Institution selber und zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen auch den Mitgliedstaaten und Dänemark und dem Königreich Dänemark und Dänemark-Grönland. Aber einfach mal die Idee in den Raum zu stellen, wir sind Europa, wir haben auch einiges anzubieten. Und wenn sich die USA zum Beispiel jetzt von ihrer Führungsrolle im freien Bahnverkehr, Hashtag Zölle, verabschiedet. Europa hat einen großen Binnenmarkt. Hier, das wäre unsere Idee.
Jetzt hat Grönland ja Anfang, Mitte der 80er Jahre selber entschieden, aus der damaligen Europäischen Gemeinschaft auszutreten. Vor allem, weil es um Streit um Fischereirechte ging. Was bringt Sie denn zu der Annahme, dass Grönland überhaupt ein Interesse daran hätte, Mitglied der EU werden zu wollen?
Gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es geht hier wirklich darum, was kann Europa zumindest mal anbieten. Und Sie haben vollkommen richtig, Grönland hat sich damals gegen die Europäische Gemeinschaft entschieden und wahrscheinlich gibt es auch gar keine Mehrheit innerhalb Grönlands, die sagt, okay, wir wollen jetzt dann eigentlich zuerst mal unabhängig werden und nicht uns der Europäischen Union anschließen. Aber zumindest könnte man nochmal darüber überlegen, okay, was könnte auch noch eine verstärkte Kooperation mit Grönland, in weiterer Folge vielleicht auch Norwegen und Island sein, die über existierende Kooperationsmechanismen hinausgeht.
Was wären denn da drin dann wiederum Angebote, was man Grönland anbieten könnte, wie es sich wirklich enger an die EU bindet? Also was stellen Sie sich da konkret vor?
Ich glaube, von der europäischen Perspektive, Sie haben es ja richtig erwähnt, ist Fischerei natürlich das, oder auch grönländisch europäischen Perspektive ist natürlich die Fischereifrage eine sehr wichtige. Ich glaube, da wäre ein bisschen Flexibilität von Europa gefragt, wie man da auch was aktiv anbieten könnte, das zumindest für die erste Zeit eher auf die Bedürfnisse Grönlands eingehen würde. Und dann gibt es natürlich die große Frage immer, wie kann man die indigene Bevölkerung in Entscheidungsmechanismen innerhalb der Europäischen Union besser einbinden.
Jetzt davon vielleicht mal abgesehen von dieser Idee, was könnte die EU, was könnte Europa denn gerade sonst tun, um Grönland gegen die USA, sage ich mal, weiter zu supporten? In Ihrem Artikel zusammen mit Robert Habeck klang ja schon durchaus durch, dass Ihnen die Antwort der Europäer auf diese ganzen Bestrebungen von Donald Trump und den USA eigentlich viel zu lax sind.
Die Frage ist, was man tun kann. Also natürlich militärisch, ich bin jetzt kein Militärexperte, aber da kann man jetzt wahrscheinlich nicht viel tun und würde man auch nicht viel tun. Die Frage ist auch natürlich, sollte es jetzt wirklich zu einer Übernahme Grönlands kommen, die auch jetzt nicht freundlich wäre, was könnte Europa tun? Ich glaube jetzt nicht, dass wir dann Sanktionen gegenüber Meta oder Starlink verabschieden würden. Ich glaube, Europa kann jetzt, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch gar nicht so viel tun, wenn es da zu einer feindlichen Übernahme kommt. Ich glaube jetzt nicht, dass dann Deutschland oder Frankreich jetzt vielleicht dann Militärmaßnahmen gegen die USA setzen würde. Das wäre ja, ist ja so unrealistisch, aber wie gesagt, alles ist möglich. Ja.
Aber könnte die ganze Debatte um die USA, um Grönland, Dänemark für die EU jetzt doch auch eine Chance oder auch ein Weckruf sein, wirklich jetzt eine Strategie für die Arktis auch voranzutreiben?
Auf jeden Fall. Und das passiert auch. Also nochmals zurückzukommen, die EU hat eine arktische Politik seit 2008. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt diese Policy updaten, das ja auch jetzt im 2026 passiert, inwieweit kann man diese Geopolitik, diese Veränderung mitbedenken, auch unter der Annahme, dass Europa sich global anders positionieren müsste und sollte. Und wenn man jetzt die Reaktionen von Europa ansieht, dann gab es zwar dieses Joint Statement der Regierungschefs, aber von supranationaler Ebene gab es relativ wenig. Und da stellt sich halt immer die Frage dann, warum? Ist die Arktis vielleicht doch nicht so interessant? Oder fehlt uns ein bisschen der Glaube an uns selbst? Oder sind es keine institutionellen Zwänge? Oder keine Ahnung, was das Problem ist.
Die Idee einer schnellen EU-Mitgliedschaft ist also eher als eine Art Symbol zu verstehen, dass Europa, die EU, aktiv werden soll. Auch mal eine Art Gegenangebot zu Trumps Kaufplänen macht. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Es gab bisher nur den Vorschlag aus mehreren NATO-Mitgliedsländern, darunter Deutschland, die NATO-Präsenz in der Arktis zu erhöhen. Das reicht Trump aber nicht. Und dieses Verhandlungstreffen, das findet ja auch nicht in Kopenhagen oder Nuuk statt, sondern in Washington. Es sieht also alles danach aus, als laufe Europa weiter hinterher. Wenn wir jetzt nochmal in die grönländische Hauptstadt schauen, nach Nuuk. Wie blicken die Menschen dort auf diese bevorstehenden Verhandlungen zwischen den USA, Dänemark und Grönland? Das habe ich unsere Korrespondentin Jana Sinnram gefragt.
Auch mit sehr großer Anspannung und andererseits auch sehr großer Hoffnung. Mhm. Also die Hoffnung war, dass da jetzt endlich mal eine Lösung gefunden wird und diese ständig neuen Drohungen und ja immer neuen Stellungnahmen und Provokationen aus den USA endlich mal aufhören, weil man eine Lösung findet. Gleichzeitig ist aber eine große Nervosität da, insbesondere seit angekündigt wurde, dass dieses Treffen eben nicht nur stattfindet mit US-Außenminister Rubio, wo alle gesagt haben, naja, mit dem kann man vielleicht noch reden, sondern dass eben auch US-Vizepräsident J.D. Vance daran teilnimmt. Und ich meine, wir erinnern uns alle noch an dieses Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im letzten Jahr, diese Schreitirade da sozusagen. Und da hat man gesagt, oh, das ist vielleicht kein gutes Zeichen, weil der einfach so sehr als Hardliner gilt.
Und Jana hat auch nochmal betont, die Menschen, mit denen sie gesprochen hat, die sagen ganz klar, Grönland steht nicht zum Verkauf. Man könne nicht so auftreten, Geld bieten und denken, Menschen oder ein Land einfach kaufen zu können.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die USA hier wenn sie irgendwelche Ziele erreichen wollen, eigentlich gerade alles viel eher kaputt machen, als irgendwelches Vertrauen zu gewinnen. Also da hat mir eine Frau gesagt, wenn er irgendwie das Vertrauen der Grönländerinnen und Grönländer gewinnen will, dann scheitert er daran gerade an voller Linie. Also eine junge Frau hat gesagt, eigentlich wäre für mich der natürliche Weg gewesen, Grönland wird irgendwann langfristig unabhängig und dann gibt es eine natürliche Hinwendung hin zu den USA, die dann hier investieren und für Wirtschaftlichkeit sorgen. In Grönland gibt es ja auch zum Beispiel ganz viele Rohstoffe, seltene Erden, an denen die USA ein Interesse haben, sie abzubauen. Und sie hat gesagt, es wäre eigentlich der natürliche Weg. Aber so, wie die sich gerade verhalten, ist sämtliches Vertrauen weg und zerstört. Und ich will auf keinen Fall, dass sie hier noch irgendwas machen.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge, Theresa Nehm, Thomas Otto, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.